Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Vielleicht sind Sie gerade Zeuge eines Rekords, den Sie hier miterleben bei Plus 1. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich sitze hier vielleicht vor dem am weitest gereistesten Gast hier bei Plus 1. Ich habe es überschlagen, 6370 Kilometer und ein paar Zerquetsche. Das ist die Distanz zwischen Nairobi und Berlin, Nairobi, die Hauptstadt von Kenia. Ich sage hallo Ravi, schön, dass du da bist.
Hallo Utz, danke, dass ich hier sein darf.
Ravi Kamarka, willkommen hier in den Heiligen Hallen von Plus 1. Du bist heute mein Lieblings- und Ehrengast, aber wir werden hier zusammen auch noch andere Gäste und Geschichten begrüßen dürfen. Patrick wird uns zum Beispiel heute davon erzählen, was geschehen ist, als er sich auf die Suche nach seinem Jugendfreund Marco gemacht hat. 10 Jahre lang war Marco einfach verschwunden. Und das Letzte, was man wusste, ist, Marco war heroinabhängig.
Ey, irgendein minderwertiges Heroin, 20, 30 Jahre jeden Tag, das sind körperliche Grenzen gesetzt. Und ich habe ihn ja letztes Mal gesehen, der war ja dünn am Schluss. Und er war schon schwach auf den Beinen. Also, so wie er ausgesehen hat, wäre es für mich ein Wunder, wenn er noch lebt.
Wir werden mehr erfahren über die Suche nach Marco. Wir bekommen hier eben später noch Besuch im Studio. Jetzt aber möchte ich erstmal gebührend abfeiern, dass du uns hier alle so besuchst. Okay, du bist wegen was anderem in der Stadt, warst auch vielleicht vorher noch in deiner eigentlichen Heimat Köln, aber jetzt bist du hier und das ist toll, aus Kenia kommt, wo du derzeit lebst und wo wir uns kennengelernt haben, weil ich da auch einige Jahre gelebt habe. Es war ungefähr, ich muss sagen, so wahrscheinlich 5, 6 Jahre her, dass wir in Kenia einen Kinoclub zusammen hatten.
Genau, ja, wir haben uns ziemlich genau vor 6 Jahren kennengelernt, das weiß ich noch. Da gab es so eine Hausbesichtigungstour, hieß das. Da sind wir, meine Frau, meine Tochter und ich, einmal nach Kenia gereist und haben uns Häuser angeschaut, wo wir dann vielleicht dann leben wollen würden. Und da haben wir, hast du uns damals eingeladen zu einem Abendessen und da hatte ich das Gefühl, ach, so schlimm kann es doch nicht werden.
Und man muss auch sagen, es war tatsächlich einfach auch, finde ich, ein wichtiger Ausgleich, weil viele Kontakte, die man dort in Kenia knüpfen konnte, die waren tatsächlich sehr irgendwie zunächst mal spannend. Das waren Leute von der UN, die haben aus Krisenregionen berichtet und ihren wichtigen Missionen. Aber was total zu kurz kam, war immer dieses Zwischenmenschliche. Also keiner hat sich erzählt, er hat quasi am Abendessen mal dargelegt, wie er sich über die eigene Neurose zerlegt oder was man halt so normalerweise macht in Kneipen in Berlin und Köln.
Ja, ich glaube,
das war in dieser Internationals-Welt irgendwie nicht so angesagt.
Ja, keiner hatte Zeit. Ja, ich meine, ich kam aus Köln, du aus Berlin. Also wir waren ja irgendwie zu Hause in Köln, Berlin irgendwie auch sehr gut verwurzelt, irgendwie mit abends ausgehen, mit Freunden zusammensitzen, in Kneipen rumsitzen und das ging da eben auch nicht mehr. Ne?
Mit dir hatte ich tatsächlich das Glück, dass jemand kam, der sich total erfreuen kann, ich sag mal, an den virtuellen Momenten dieses Lebens, an dem zwischenmenschlichen, menschlichen. Mhm. Du bist jemand, der hat sich damit immer auch beschäftigt. Du hast Philosophie studiert, du hast Kunstgeschichte studiert, du hast Theater gemacht, mal als Regisseur, mal als Schauspielcoach. Du warst jahrelang Journalist bei Radio und Fernsehen. Du hast, als wir uns kennengelernt haben, relativ aktuell spirituelle Filmessays gemacht. Das sind Dokumentationen, wo du Menschen einfach sehr, sehr nahe gekommen bist. Und es ging häufig um Lebensthemen, also so Glück, Liebe, Tod, Verlust, Hoffnung, Angst. Das sind alles so große Fragen, die dich selber permanent auch beschäftigen oder damals beschäftigt haben.
Ja, mich selbst beschäftigt haben und ich habe auch festgestellt im Umfeld, dass viele Leute eben aus der Kirche raus sind und dann bleiben aber trotzdem die großen Fragen übrig. Und dann war für mich wichtig, wo gehen die damit hin? Wo suchen die Antworten? Und da habe ich eben viele Menschen dann auch in Filmen begleitet, auf ihren Suchen, auf irgendwelchen spirituellen Wegen, Abwegen. War ganz spannend.
Du hast die Menschen begleitet, das ist jetzt so in diesem Satz zusammengefasst, das war ja aber eigentlich was ganz Besonderes, weil das ja sozusagen offene Recherchen. Das heißt, du hast zum Beispiel Menschen, die man halt kennt, zum Beispiel Kathi Salier, Moderatorin von Aspekte oder auch Anke Engelke, hast du sozusagen an die Hand genommen und hast gesagt, okay, wir finden jetzt was über dich raus, über deine Beziehung zu, bei Kathi war es der Tod.
Genau.
Und das bei ihr zum Beispiel, sie hatte, glaube ich, auch gerade einen Trauerfall in ihrer Familie.
Genau.
Ja. Und hast gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wir gehen jetzt mal auch an deine Grenzen gemeinsam. Sie hat sich zum Beispiel da in den Sarg gelegt und mal reingefühlt. Und ihr seid ja, also es ist ja nicht normales Fernsehen. Ne? Das ist ja auch was man mit einer hohen menschlichen Verantwortung dann macht als Regisseur, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die Voraussetzung ist, dass du Menschen findest, die bereit sind, überhaupt irgendwie auch einen Teil ihres Innenlebens preiszugeben vor der Kamera und dann auch vor einem Millionenpublikum. Und deshalb Kathy Salier zum Beispiel, in der Tat hat er gerade ihren Schwiegervater verloren, an dem sie sehr gehangen hat, und hat dann uns eben erlaubt, sie zu begleiten auf der Suche, gibt es ein Leben nach dem Tod.
Spannend oder schwierig wird es ja dann, wenn da Momente entstehen, mit denen vorher keiner gerechnet hat. Mhm. Emotionale Momente, vielleicht irgendwas, was den Menschen dann ins Bewusstsein kommt. Und ihr seid halt dabei mit Zonangel und Kamera. Gibt es da oft im Nachhinein dann Diskussionen, oder das ging mir jetzt zu weit, oder wie handhabt ihr das?
Ich glaube, dass relativ bald auch eine Selbstverständlichkeit entsteht, dass überhaupt Leute dich begleiten auf deinem Weg. Selbst bei Laien ist es so. Und jetzt Kathy Salier und Anke Engelke sind ja Profis sowieso gewohnt, irgendwie dauernd vor Kameras zu stehen. Und das ist natürlich auch eine Sache des Vertrauens, also dass man eine Beziehung aufbaut. Man kommt ja nicht ans Set, sagt so, jetzt drehen wir irgendwie, wie du jetzt einen Trauerfall bearbeitest, sondern man redet ja lange, lange vorher, bevor überhaupt die Kamera angestellt wird. Und ich glaube, daraus entsteht dann auch viel. Aber in der Tat gab es natürlich auch im Schnitt dann auch Momente in einigen Filmen, wo die Protagonisten dann wollten, dass das rausgeschnitten wird. Und das ist ja okay, weil sie haben das letzte Sagen auch. Ne? Mhm. Weil sie entscheiden, wie viel sie preisgeben von ihrer persönlichen Innenwelt und was nicht. Mhm.
Und gerade streckst du deine Fühler aus und machst sehr spannende Dinge in unterschiedlichen Ländern. Wir wollen später da noch mehr erfahren drüber, wie zum Beispiel Fernsehserien unser Verhalten ändern und wie daraus vielleicht sogar eine bessere Welt entstehen kann. Ravi, es ist sehr schön, dass du heute hier bist.
Tausend Dank.
Ravi Kamalka, sehr verehrter Plus-1-Gast heute. Ravi, du bist viel unterwegs zwischen Nairobi, Köln und auch viele andere Orte auf dieser Welt. Du hast Frau und Kind, hast du mit denen irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe oder Signal, Threema, irgendwas? Eine digitale Gruppe, die euch kommunikativ vereint?
Nee, aus gutem Grund. Ich habe mal eine Reportage gemacht über eine Familie, die fast nur noch über die WhatsApp-Gruppe kommuniziert hat. Die saßen alle in einem großen Haus in ihren Zimmern und haben sich gar nicht mehr getroffen. Das fand ich so seltsam, dass ich da, das ist ein paar, 10 Jahre, 8 Jahre her oder 9 Jahre.
Dann hast du in die Familie reingesprochen, hast gesagt, das machen wir nicht falsch, oder?
Ja, ich kam abends nach Hause und gesagt, irgendwie, du kannst dir nicht vorstellen, was da los ist. Und irgendwie, wir haben das nie gemacht. Aber ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich dann auch eine besondere Erfahrung, die ich gemacht habe. Kann auch gut funktionieren, um sich zu organisieren. Warum nicht?
Das müssen wir jetzt mal ergründen. Zusammen mit Martin Kess, den haben wir jetzt hier aus Köln zugeschaltet, passenderweise mit dem Handy. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Utz, hallo Ravi.
Hallo,
telefonieren Tag. Machen wir über WhatsApp heute den Call. Ne? WhatsApp-Call. Ja, und dann kann der Zuckerberg mithören. Das ist gut. Dann kann er direkt wieder herausfinden, was wir als nächstes kaufen wollen.
Ja, genau.
Du hast mit deiner Frau Charlotte Roach, das war hier auch, glaube ich, mal Thema bei uns, wenn ich mich recht erinnere, so eine familiäre WhatsApp-Gruppe oder sogar mehrere. Liege ich da falsch?
Nee, du liegst total richtig. Also ich habe ehrlich gesagt richtig viele verschiedene WhatsApp-Gruppen und manche auch bei Threema oder wie du gesagt hast, Threema. Ich weiß gar nicht, wie
ich bin mir auch sehr unsicher. Beide Varianten sind drin.
Ich hatte mal eine bei Kakao Talk. Das kann ich total empfehlen. Das ist in Asien die weit verbreiteste Messenger-Plattform.
Die heißt,
in Deutschland.
Die heißt Kakao Talk.
Kakao?
Wie das Getränk.
Ja, wenn du also richtig exklusiv und hip sein willst und dann das Problem ist, das hat keiner. Du kannst nicht kommunizieren, weil es keiner hat. Die haben aber die besten Emojis. Die haben so asiatische Emojis. Also Kakao Talk, super.
Emojis werden auch noch Thema hier. Zunächst mal wäre meine Frage, du hast gesagt, ihr habt mehrere Gruppen. Geht es da um Orga- und Familienmanagement? Oder wie weit geht das inhaltlich?
Also es ist ja, man kann natürlich einfach so eine neue Technik so technikpessimistisch ablehnen und sagen, brauchen wir nicht. Aber ich finde, wenn man das richtig anwendet, ist das ein super Tool. Ne? Also dann ist das praktisch und lustig und schnell und ja auch nicht zufällig so erfolgreich. Also das ist halt unschlagbar gut, wenn man es richtig anwendet. Und dafür braucht man halt, wie immer bei neuen Sachen, irgendwie einen neuen Knigge. Das geht nicht so ohne weiteres. Aber der Ravi hat ja gesagt, da saßen die Leute nur noch in ihren Räumen und haben über WhatsApp kommuniziert. das wäre jetzt, das ist ja auch kein Argument, früher Briefe abzuschaffen, wenn man gesagt hat, da gab es eine Familie, die haben sich nur noch Briefe geschrieben. Ne? Dann haben die es halt falsch gemacht.
Okay, dann schauen wir mal. Basteln wir doch mal an so einem kleinen Handbuch, an so einem Knigge. Erstmal die Frage, wie groß sollte dann so eine Gruppe sein? Also jetzt nähern wir uns mal abstrakt der Sache an. Es ist natürlich nicht universell gültig. Läuft nicht eine große Familiengruppe immer darauf hinaus, dass man in so Social-Media-Prahlerei reinrasselt und Onkel Gustav seine neue Yacht und seine neue Freundin präsentiert?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, jeder kennt das, dass so, wenn man die älteren Mitbürger mit einlädt, dass die natürlich ein anderes Tempo und Timing haben. Und die benutzen das tatsächlich so wie, also die verfassen dann lange Briefe und da werden die jungen Leute natürlich sehr nervös drüber, weil heute erzählt man ja eine ganze Geschichte in einem Meme. Mehr braucht man ja nicht mehr. Ne? Wenn dann aber der Onkel Gustav kommt und der schreibt halt einen alten erzählten Witz über 4 Seiten, dann muss man dem vielleicht erklären, dass WhatsApp so nicht funktioniert.
Also die richtige Länge ist erstmal wichtig.
Finde ich schon.
Und hier orientieren wir uns am Zeitgeist, am jugendlichen Puls der Zeit.
Ja, an den 140 Zeichen, oder? Ich finde, das Wichtigste ist doch, bin ich eine Infogruppe oder bin ich auch eine Entertainment-Gruppe? Das, glaube ich, sollte man klären oder zum Beispiel auch trennen. Wenn man sagt, Information, da geht es wirklich um Organisation von Terminen etc., und Entertainment, das ist der ganze andere lustige Quatsch. Die Dackelvideos und die Memes und die GIFs und ich weiß nicht was alles. Zusammen ist das oft ein Problem, weil da muss man unter dem ganzen Entertainment-Müll erstmal wieder die Informationen hervorgraben. Das finde ich zum Beispiel sehr anstrengend. Und du hast eben nach der Größe gefragt. Es ist natürlich so, jemand in die Gruppe reinnehmen ist sehr viel leichter, als jemand wieder rauszuschmeißen.
Ja, wer schmeißt Onkel Gustavs neue Freundin wieder raus? Genau, wenn der dann eine neue Yacht und eine neue Freundin hat.
Genau, also das ist ja heute, das ist ja, auch das Reinnehmen sollte man vielleicht so machen, wie das früher in so mittelalterlichen Geheimbünden war. Also mindestens 3 Leute müssen unabhängig voneinander für dich bürgen mit ihrem Blut.
Nein. Aber wir sprechen ja schon von Familie, oder?
Ja, klar. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben sehr viel verschiedene Familiengruppen, weil wir ja eine Patchwork-Familie sind. Ne? Wir haben eine Gruppe, das ist die kleinste Gruppe, wo nur meine Frau, meine Tochter und ich drin sind, weil da geht es nur um unsere Wohnsituation. Die nächstgrößere Gruppe ist dann, da ist mein Sohn noch mit drin. Dann gibt es eine weitere Gruppe, da sind die anderen Stiefeltern mit drin. Und dann haben wir zum Beispiel Weihnachten in einer großen Patchwork-Situation zusammengefeiert. Da wurde dann auch eine extra WhatsApp-Gruppe mit allen Mitgliedern gegründet. Da waren dann nochmal wieder andere Großeltern und Angeheiratete und Lebensgefährten und Stiefgeschwister und Stiefkinder mit drin. Mhm. Für sowas, finde ich, ist das unfassbar gut.
Und wenn es jetzt darum geht, dann doch mal die Teenie-Freundin oder den Teenie-Freund mit hineinzunehmen, das passiert dann in diesen Gruppen, die so klar definiert sind bei euch, eher nicht? Oder gibt es dann nochmal eine Extragruppe Sommerferien 2020?
Ja, ich plädiere immer dann für temporäre Gruppen, weil man erspart sich dann wirklich diesen ganzen Ärger. Das ist ja wie Blocken, auch bei Instagram. Das ist ja für die Leute, ist das ja ein Weltuntergang heutzutage, ne? Also wenn du von irgendwem plötzlich geblockt wirst, dann, also das ist ja wie Ausweisung. Und den Ärger kann man sich ersparen, finde ich, indem man wirklich so temporäre kleine Gruppen macht. Und also das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, ich bin ja auch ein richtig alter Sack, was das angeht. Ich habe diese blaue Hakenfunktion entfernt, weil mich hat das unglaublich unter Druck gesetzt, dass Leute sehen konnten, wann ich eine Nachricht lese, weil die heutzutage erwarten, dass man innerhalb von 30 Sekunden antwortet. Mhm. Und ich komme ja noch aus so einem Brief- und Postkartenzeitalter. Da hat man ja erstmal 2 Tage Zeit, sich eine Antwort zu überlegen. Ne? Und der beste Tipp für mich, wenn man sich interessant machen will, ist natürlich eine Nachricht schicken und die dann sofort wieder löschen.
Das mache ich auch sehr gerne.
Oder?
Ravi, ist der Trend in Kenia angekommen? Nachricht löschen, die du gerade geschickt hast? Einfach machen. Einfach mal.
Ja, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, wie das geht. Das hat mir meine Tochter gezeigt. Ja, von der lerne ich sowieso sehr viel.
Also das machst du auch, Martin?
Ja, weil das ist ja, die Leute denken ja nicht, du hast einfach nur dich vertan, sondern die wollen ja unbedingt wissen, was du da jetzt, sagen wir mal, vielleicht rassistisch, sexistisch oder sonst wie inkorrektes aus Versehen aufgeschrieben hast, wo du dann gedacht hast, das musst du wieder löschen.
Und passiert dann auch was Magisches, nämlich zum Beispiel, dass man dann direkt angerufen wird?
Du meinst...
Ich spreche von direktem menschlichen Kontakt.
Nee. Also da gehe ich ja, würde ich ja nie ans Telefon gehen.
Okay, ich verstehe. Also in diesen Gruppen sollte man sich vorher darüber klar werden, ob da Dackel durch die Gegend fliegen oder die Treffzeiten für die nächste, weiß ich nicht, fürs Osterfest kommuniziert werden. Mhm. Emotionen raus, Funktionen vorher klären und die Größe gut bemessen.
So ist es.
Vielen Dank, Martin Kess. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine schönen und schlauen Hinweise. Mach's gut.
Und wie gesagt, Kakao-Talk unbedingt auschecken.
Laden wir gerade runter.
Machen wir.
Tschüss.
Ravi Kamalka ist zu Gast bei Plus Eins und ich hatte bereits erwähnt, dass du als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Fernsehdokumentationen gemacht hast, die so sehr nah an den Menschen waren und sich sehr intensiv mit Fragen des Lebens, sage ich mal, beschäftigt haben. Das machst du auch immer noch, aber in Kenia, wo du derzeit wohnst, hast du mittlerweile auch eine Firma mit zwei anderen Menschen gegründet und arbeitest jetzt noch mehr an fiktionalen Stoffen. Good Karma Fiction heißt dir. Und jetzt wäre für mich erstmal die Frage, was hat diese Veränderung forciert? Du warst sehr erfolgreich mit dem, was du getan hast, was du vor allem getan hast, muss man ja sagen. Warum jetzt Fiktionales?
In Kenia bot sich eine ganz seltsame Chance, weil es eine Initiative gab des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da geht es darum, irgendwie die ziemlich brachliegende TV-Industrie in Kenia aufzubauen. Unser Auftrag war im Grunde genommen, eine High-End-TV-Serie mit Kenianern zu entwickeln. Und Kenia, was komplett im Moment im Schatten liegt, irgendwie an die boomende internationale TV-Serienindustrie anzubinden. Ja, und jetzt mittlerweile haben wir eben einen Piloten fertig und haben den diskutiert eben mit Netflix und ZDF Arte und anderen und sind da irgendwie in guten Gesprächen. Und mit ein bisschen Glück gibt es in einem halben Jahr die erste High-End-TV-Serie aus Kenia auf Netflix und das wäre ein großer Erfolg.
Mhm. Netflix, nur weil der Name jetzt schon mehrfach gefallen ist, die haben wahrscheinlich vor allem das Interesse zu sagen, okay, es gibt afrikanische oder ostafrikanische Stoffe, Inhalte, die wir interessant finden und es gibt natürlich auch Audience, also Zuschauer. Gruppen, die wir ganz anders einbinden können, wenn wir von aus Kenia selbst erzählen, als wenn wir jetzt nur irgendwie immer mit Amerika-dominierten Inhalten kommen zum Beispiel.
Ja, absolut. Da siehst du sowieso einen Wandel weltweit. Der Trend geht hin zu authentischen lokalen Inhalten, die dann aber wiederum internationales Publikum finden. Und afrikanische Narrative sind sehr spannend, aber sind im Moment noch nicht im Fokus. Da liegt noch ein großer Schatz begraben, den kann man heben. Und du siehst ja nicht nur im Fernsehbereich, insgesamt geht der Blick Richtung Subsahara. Allen ist bewusst, auch der EU und auch der Bundesregierung, dass das ein Kontinent ist, mit dem man sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird befassen müssen und wollen auch, weil wenn dort die Wirtschaft wächst, dann ist das dann irgendwann auch mal ganz interessant, irgendwie da in Partnerschaft zu gehen. Das ist so ein bisschen so der große Gedanke dahinter.
Und ich glaube, da stolpern ja vielleicht jetzt auch einige Zuhörer hier bei Plus Eins, dass dein Ministerium in Deutschland sich an jemanden wendet, der im Grunde genommen eine Fernsehserie dann plant und da mit Geldern auch einsteigt. Du hast gesagt, es geht einerseits darum, da auch in der Entwicklungszusammenarbeit was für die kenianische Film- und Fernsehindustrie zu tun. Aber es gibt noch einen anderen Ansatz, der dabei verfolgt wird. Und das ist ein inhaltlicher. Und der betrifft auch deine Arbeit ganz konkret, wie du diese Serie entwickelst.
Das stimmt. Ja, es geht natürlich auch darum, Werte zu vermitteln, ne? Und das große Schlagwort ist Behavior Change, also Verhaltensänderung oder Einstellungsänderung über so eine Fernsehserie dann in eine Masse hineinzutragen. Weil das Gute an gut laufenden Fernsehserien ist, du erreichst Millionen damit. Und wenn du gewisse Werte damit transportierst, dann erreichst du eben am meisten Menschen. Ne?
Lass uns doch mal ganz konkret bei deiner Country Queen da bleiben. Ja. Worum geht's da wertemäßig? Was will man damit erreichen, wenn du die Geschichte so erzählst, wie du sie erzählst?
Ja, es gibt eine große Diskrepanz in Kenia noch irgendwie. Die Geschlechterrollen sind dort auch sehr klassisch belegt. Frauen haben im öffentlichen Leben und auch in Entscheidungsprozessen im Moment irgendwie kaum ein Say, wie man sagt, oder irgendwie spielen kaum eine Rolle. Und es ging darum, irgendwie auch eine Frauen irgendwie als Heldinnen zu positionieren und eben auch zu zeigen, die können was bewegen. Und vielleicht nur in einem Satz, Country Queen ist eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Da geht es um ein Dorf, wo Gold gefunden wird. Da versuchen dann reiche Kenianer eben Leute vom Land auf dem Country eben rauszuschmeißen. Und eine junge Frau ergreift die Initiative und sagt, nee, Schluss, nicht mit uns. Dagegen gehen wir an, wir gehen in den Kampf.
Mhm. Aber ich ruder trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Behavior Change Drama ist sozusagen die Annahme, ist sozusagen, du hast es gesagt, Millionen gucken ein Fernsehprogramm und die Idee ist quasi, oder das ist auch so messbar nachgewiesen worden, wenn sich Menschen mit einem Held in einer Geschichte, einer Heldin identifizieren, dann gehen sie inhaltlich mit der auch mit und reagieren auch darauf, wie die in dieser Fernsehserie den jeweiligen Herausforderungen reagieren und ändern auch ihr eigenes Verhalten, die Menschen, die Zuschauer.
Also wenn
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sagt halt einfach, wenn wir die strukturelle Benachteiligung der Frau in Kenia verändern wollen, können wir meinetwegen Flyer verteilen oder in die Dörfer gehen, mit Leuten reden oder aber, und das ist jetzt das Neue oder was viele Leute nicht kennen als Mittel quasi, über Fernsehserien da arbeiten.
Genau.
Aber komm, ihr arbeitet ganz viel mit kenianischen Leuten, also mit kenianischen Autoren auch und Kameramännern. Das ganze Team ist aus Kenia bis auf eure Firma im Wesentlichen als Grundstück sozusagen aus Europa, aber kommen nicht trotzdem dann Menschen zu euch und sagen so, hier kommen jetzt Weiße an und erzählen uns, wie wir uns verändern sollen und entwickeln da so eine Serie.
Ich finde das eine total wichtige Frage, weil ich glaube, man muss klarstellen, dass wir, also meine Kollegen und ich, zwei Kollegen aus Berlin, ich komme aus Köln, dass wir vor allem als Coaches unterwegs sind und wir haben vor allem irgendwie ein großes Ensemble aufgebaut an nahezu 100 Kenianern, die Geschichten geschrieben haben, die Serie dann, also die erste Staffel geschrieben hat, Schauspieler eben gecastet und ausgebildet für Camera Acting und also insofern irgendwie ist das Verhältnis von Weißen zu Schwarzen, um es mal ein bisschen plastisch darzustellen, ist sehr klar. Das ist eine kenianische Produktion, die wir irgendwie ein bisschen qualitativ gesteuert haben, mit der Erfahrung, die wir mit reingebracht haben, weil wir das seit 30 Jahren machen und vor allem die Kollegen, ja. Aus Berlin. Trotzdem gab es eben den Punkt, wo wir auch unsere Grenzen ausloten mussten, weil Kenianer erinnern noch sehr, sehr deutlich, dass die Briten das Land jahrzehntelang beherrscht haben und sie dort kein Sagen hatten. Und natürlich ist mit jedem Weißen, der dort ankommt, jedem Europäer, der da was, der Geld mitbringt und der auch eine Mission mitbringt, hast du wieder dasselbe Muster. Also da irgendwie mit Kenianern auf Augenhöhe zu verhandeln, das braucht viel Sensibilität und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft.
Und wo siehst du dich da? Also einerseits Netflix, ZDF, Arte hast du genannt. Andererseits, ich sag mal jetzt mal ganz grob, Weltverbesserungsansatz, also jemand möchte etwas irgendwie verbessern, das ist auch mit drin. Wo stehst du da mit deinem Herzen?
Also sagen wir so, es bricht ein bisschen das Herz, wenn man die Statistiken liest, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau in Kenia ist, auch zwischen Mädchen und Jungen. Es gibt eine ganz starke Benachteiligung heute. Das haben diverse Gruppen dort, auch das Ministerium in Kenia herausgefunden. Und wenn man das liest, dann weiß man einfach, da sollte man was gegen machen. Und das ist ja jetzt noch nicht mal der Ansatz, den wir jetzt als Filme- und Fernsehmacher mitgebracht haben. Es ist etwas, was junge Kenianer von sich selbst aus sagen. Also das müssen wir verbessern, weil das geht gar nicht. Das kann nicht weiter so voranschreiten, einfach die Ungerechtigkeit oder auch die Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Da müssen wir was machen. Und da ist natürlich so eine Fernsehserie irgendwie auch ein gutes Mittel irgendwie, um da ein völlig neues Verhältnis zwischen Mann und Frau irgendwie auch szenisch darzulegen. Ne? Und dann hofft man natürlich, dass der Zuschauer oder die Zuschauer dem auch folgen, wenn sie das einmal sehen, dass es eben auch anders geht.
Krabi, schön, dass du da bist. Verehrte Hörende, lieber Ravi, jetzt ist so ein bisschen der Moment hier, in dem wir mal tief Luft holen müssen und schauen, ob wir bereit sind, uns so ein bisschen einzulassen. Das ist der Moment, an dem die lange Geschichte bei Plus Eins beginnt. Woche für Woche haben wir hier eine andere und wir nehmen uns eben Zeit, sie zu erzählen, denn die braucht sie auch. Und sie braucht auch jemanden, der sie erzählt. Patrick Bartarilo ist zu uns ins Studio gekommen. Hallo Patrick.
Ja, hi, hallo.
Hallo. Ich weiß nur sehr wenig darüber, was jetzt kommt, aber ich habe gehört, dass du uns jetzt nicht irgendwas über Dritte erzählen wirst, obwohl du Journalist bist, sondern die Geschichte, die betrifft dich selbst quasi. Also die hast du auch erlebt.
Genau, also es ist eine Geschichte, die mit meinem Leben zu tun hat, mit Freundschaft, also mit Freunden, Jugendfreunden von mir. Und eigentlich, ja, fing diese Geschichte, also das ist eine Suche, die Geschichte einer Suche nach einem Freund, die fing für mich mit so einer Erinnerung an. Und zwar eine Erinnerung an etwas, das ich tatsächlich so ein bisschen weggedrängt hatte, glaube ich. Da waren ja drei Jugendfreunde von mir, die waren in Berlin, da habe ich in Berlin gewohnt damals. Und eigentlich wollten wir quasi Party machen irgendwie, das war so mit, was weiß ich, da war ich Ende 20, vielleicht noch am Ende Studium oder sowas, Übergangszeit. Die kamen an, waren in meiner Wohnung in Friedrichshain und ich hatte die auch schon länger nicht gesehen. Gemütlicher Abend, irgendwie mit Zigaretten, mit Wein, mit Bier, keine Ahnung. Und irgendwann geht einer von diesen Freunden, Marco hieß der, um den geht es dann auch später, der ging halt aufs Klo. Und es war so Außenklo im Treppenhaus, kennt ihr vielleicht auch noch, ganz früher irgendwie. Wo man so rausgehen musste aus der Wohnung, bizarrerweise hatte ich auch noch den Schlüssel zu diesem Außenklo verloren. Also musste mit so einem Kleiderhaken da irgendwie so rumfummeln. Und Marco war also verschwunden. Ich habe das dann auch wieder aus dem irgendwie nicht mehr dran gedacht, dass er da schon raus war, musste selbst aufs Klo, bin da rausgegangen, die Treppe rauf und sehe dann, dass diese Tür zu dem Außenklo so ein Spalt aufsteht. Und dann dachte ich, sehe so seine Füße irgendwie da auch und habe dann so einen Anfall von Jugendhumor und denke so, jetzt mache ich das Ganze lustig und gehe da einfach hin und reiß diese Tür auf und überrasche ihn so, hahaha. Ha, ha. Und de facto, als ich das mache, bin ich derjenige, der überrascht ist, weil das Erste, was ich sehe, waren halt so blutige Taschentücher auf dem Boden. Das nächste ist halt, dass ich sehe, dass er den Arm sich abgebunden hat mit so einem Gürtel und vor allem sicher diese leeren Augen. Hm. Also so, ich sehe halt...
Der lag da oder?
Nee, der saß da. Also der hat halt sich einen Schuss gesetzt irgendwie und sozusagen gerade gesetzt. Und mir war das einfach nicht klar. Also ich bin so aus allen Wolken gefallen. Es gibt eine Vorgeschichte mit Drogen, so aus der Jugendzeit irgendwie. Aber das ist an dem Punkt war für mich halt völlig neu. Und das war, also zu dem Zeitpunkt war das erstmal ein Schock. Gleichzeitig war es dann komischerweise an dem Tag so, dass das irgendwie einfach so weiterlief. Also wir sind dann, ich bin zurück in die Wohnung, habe auch gar nicht drüber geredet so richtig, weil ich irgendwie nicht so wusste, oder ich habe es vielleicht auch kurz thematisiert, so ja, ist jetzt so. Und dann waren wir quasi schon auf einem Konzert.
In so einem
Party-Modus irgendwie. Und irgendwie habe ich es dann so weggesteckt.
Und er kam dann wieder dazu. Und
hat er sich kam dazu irgendwann gesellt, wieder oder? Dazu und dann war da dabei, vielleicht auch erst, als wir losgegangen sind. Und dann war irgendwie wurde es nicht mehr thematisiert auf so eine bizarre Art. Und es war wirklich ein schöner Abend. Nächsten Tag sind die früh los und dann war das so weg irgendwie, diese ganze Geschichte. Also ich habe ihn nicht darauf angesprochen, habe ihn das dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren und das war eigentlich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, so vor 10, 15 Jahren. Und ich dachte dann einfach, das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass einfach so ein Jugendfreund von früher, es war also so eine ganz alte Freundschaft auch mit einer kleinen Clique, dass der einfach so verschwindet. Mhm. Und hat mir gesagt, ich will jetzt wissen, was da los ist. Also ich will mich auf die Suche nach ihm machen und einfach wissen, wie geht's ihm, lebt er noch, was ist da eigentlich passiert? Und in dem Sinne ist diese Geschichte heute die Geschichte meiner Suche nach diesem Freund, nach Marco. Es ist auch für mich ganz stark eine Geschichte darüber, was eigentlich Freundschaft ist. Also es ist eine Geschichte darüber und es ist eine Geschichte so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, also über Gleichgültigkeit. So das, was man, wie man sich für sich selbst auch dann reflektiert. War ich gleichgültig, waren die anderen, waren wir gleichgültig? Ein bisschen über Verrat, ist auch so ein Gefühl, das sich dann irgendwann einstellt. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Waren wir nicht die Freunde, die wir hätten sein wollen? Und halt irgendwie auch eine Geschichte über den Lauf der Dinge. Also so wie uns der Lauf der Dinge halt alle kalt erwischt irgendwann, weil halt wichtige Menschen, die irgendwann Freunde fürs Leben waren, einfach so verschwinden. Mhm. Wahnsinn. Also wir hatten eigentlich so eine, ja, ich glaube so eine schöne, typische Dorffreundschaft. Also Süddeutschland irgendwie auf dem Dorf in der Nähe von einer größeren Stadt. War eine Gruppe von vielleicht also 6, 7 Leuten, seit wir Kinder waren, immer so zusammen, viel draußen, also die schönen Kindheitsgeschichten, wo man einfach draußen Fußball spielt, lange, wo man irgendwie totalen Quatsch draußen macht, in die Kanalisation reinsteigt, sich da verirrt, sich wiederfindet, danach begeistert irgendwie auf Decken im Gras liegt. Also diesen ganzen Kindheitsquatsch. Und dann ging das so allmählich in die Pubertät über. Es ist sicher auch nichts Einmaliges, ne? Aber dass man so gemeinsam als Gruppe auch so ein Gefühl von Freiheit hat. Also das Gefühl hat, so wir als Gruppe, wir können eigentlich alles machen. Irgendwie jeder darf genauso sein, wie er will. Und das hat uns schon ziemlich so zusammengeschweißt zu der Zeit. Vielleicht kann ich dazu einmal einen Freund, den ich auch befragt habe, einmal hören lassen. Ich muss dazu sagen, das sind alles Pseudonyme, weil es ja auch um Drogen geht zum Teil. In diesem Fall, also die durften sich die Namen auch aussuchen und er hat sich den Namen Mr. Pink ausgesucht.
Wenn ich heute Freundschaften betrachte, dann sind die doch eher so ein bisschen oberflächlicher. Das war schon was Besonderes und sicherlich auch den Charakteren geschuldet. Später vielleicht noch ein bisschen externe Einflüsse.
Ja, es war schon so ein Gefühl von Freiheit, oder? Also ach, Freiheit von einfach alles machen zu können, oder? Und dann irgendwie nicht blöd angeschaut zu werden oder alles mal sagen zu können.
Es war einfach was Besonderes.
Der Marco war ein extrem sportlicher Typ. Also ich fand, ich glaube, extrem talentiert auch. Also war ein super Tischtennis-Ass eigentlich, unser Fußball-Ass. So lange, bis dann das Biertrinken anfing, so mit 16, 17, dann wurde er eher stämmig. Aber immer noch sportlich, also in einer neuen Variante. Eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben, ist, dass wir einen Migrationshintergrund haben, also Jugoslawien, Balkan. Bei ihm waren es beide Eltern, bei mir ist es nur mein Vater. Und Balkan ist ja vom Klischee her so ein bisschen bekannt für dieses eruptiv Gewalttätige, was aber wirklich nur ein Klischee ist. Was aber die tatsächliche Wahrheit ist und sehr schön ist, dass die Leute vom Balkan extrem charmant sein können. Also dieses augenzwinkernde Lustige, was ich leider nicht geerbt habe, aber Marco hatte das unglaublich. Also es war so ein ganz, ganz lustiger Typ, der sozusagen in der deutsch-balkanischen Mischung dann gleichzeitig noch sehr trocken war. Also sehr direkt, aber auf so eine augenzwinkernde Art.
Nun, er war auf seine Art besonders witzig. Man konnte sich da halt wirklich stundenlang kringeln. Und er war halt auch wirklich ein toller Freund, er war loyal. Und wenn irgendjemand Probleme hatte, hat er sich da sofort mit eingeklinkt, sich drum gekümmert.
Das klingt nach einem Menschen, mit dem sich einfach gut gefühlt hat, befreundet zu sein.
Ja, klar. Ich habe dann, also beschlossen, dass ich mich da gerne auf die Suche machen möchte. Und was klar war, wenn ich wissen will, was da passiert ist oder wo er ist, dann muss ich mit einem anfangen, der so ein bisschen das Herz dieser Clique damals war, nämlich bei Dominik. Und der Haken bei dieser Geschichte war, dass Dominik inzwischen in Ungarn lebt. Und zwar also nicht nur einfach in Ungarn, sondern so richtig auf dem Plattenland. Also wenn schon weit weg, dann irgendwie ganz weit im Osten in irgendeinem kleinen Dorf. Und der nächste Haken war, dass Dominik so ein Typ ist. Ich war zwar mit dem in Kontakt, aber so einer von denen, die, wenn sie keinen Bock haben, gestört zu werden, sich einfach mal monatelang nicht melden. Also irgendwie keine Mails antworten, nicht ans Telefon gehen. Und ich habe ihn leider genau in so einer Phase erwischt. Und dann bin ich halt hingefahren. Im Zug, habe mich auf diese ewig weite Reise gemacht und stand dann irgendwann ja im allerletzten Dorf, ganz am Ende der Dorfstraße und habe dann festgestellt, dass es da weder eine Klingel gibt, noch dass Dominik aufmachen will. Dom? Dominik? Also er hört mich einfach nicht, da höre ich ihn tatsächlich rumoren in der Küche. Vielleicht kann ich gegen den Zaun. Dominik? Hey! Unangemeldet, aber...
Was machst du hier?
Naja, ich habe versucht, dich zu kontaktieren. Es war unmöglich. Machst du auf oder nicht? Hey, in der Zeit. 2000 Kilometer Anreise.
Also im Moment.
Du Sack. Nee, komm rein. Das wollte ich fast nicht reinlassen. Ja, also am Ende bin ich reingekommen.
Okay, und ihr habt dann mal gequatscht über den eigentlichen Grund deines Kommens.
Ja, genau. Also ich wollte ja wissen, was ist mit dem passiert? Was weiß er über Marco? Was weiß er darüber, wie es ihm jetzt geht? Also ob er noch lebt zum Beispiel? Und es kam natürlich relativ schnell die Rede dann auch auf Drogen. Also was war da eigentlich passiert? Ich war dabei, als das so am Anfang, als das anfing mit Trinken, mit Kiffen. Ich habe auch noch mitbekommen, wie die ersten Designer-Drogen so auf dem Tisch lagen. Aber dass das Heroin sich da so reingeschlichen hat in diese Gruppe, das habe ich nicht mehr miterlebt. Dann war ich schon in Berlin, Studium und angefangen zu arbeiten. Und Dominik, der war da halt dabei. Also der hat mir dann auch erzählt, wie es so die ersten Male war, als das Heroin sich da so reingeschmuggelt hat in die Gruppe. Und hat es dann wirklich so geschildert, dass es quasi Marcos Freundschaftsdienst dann in Anführungszeichen auch damals war, diese Heroin zu besorgen und dann irgendwie damit Spritze, Feuer und Löffel zu hantieren.
Das ist so rituell, musst du dir das vorstellen. Erstmal hinsetzen, dann auf dem Tisch zurecht was zu trinken, was zu rauchen und dann aufkochen, das Ding anrühren, bis es brutzelt.
Aber wir sprechen ja schon von Heroin, ne? Also ich meine, das wird ja jetzt so verhandelt wie irgendwie eine interessante Ingwer-Tee-Variante, die irgendwie chillig macht oder so. Das klingt ja bei ihm jetzt schon sehr abgebrüht. Und das ist dann offensichtlich so, du sagst, es hat sich eingeschlichen in die Gruppe. Also mehr oder weniger, du warst raus, du hast es nicht so doll mitgekriegt.
Ich hätte es auch nie gemacht.
Aber die anderen Jungs haben es dann irgendwie, das war einfach offensichtlich gang und gäbe. Oder okay, so zwischen denen.
Also sicher ist da auch Haltung, eine Geste dabei. Also sowas wie, das ist halt einfach, wir erlauben uns alles und wir stehen das auch durch. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Gestus dabei. Es haben nicht alle gemacht, einige haben es gemacht. Hängt sicher auch mit deinem Typus zusammen. Und Dominik zum Beispiel ist halt ein Typ, der tatsächlich auch sich gut wieder abgrenzen kann. Das hat er ja auch einfach gemacht. Der hat einfach entschieden, jetzt reicht es mir, und hat aufgehört und seitdem nie wieder Heroin angefasst zum Beispiel. Ja. Bei anderen war es halt nicht so einfach. Bei mir war völlig klar, ich würde sowas nie machen. Also ich hatte auch die, sozusagen, ich war in dem Kontext ja nicht mehr dabei, aber klarer Strich. Und es gab auch andere, Mr. Pink zum Beispiel, der auch gesagt hat, das ist nichts für mich, diese Geschichte. Klar, also es soll nicht verharmlost werden, ist nicht, aber so eben auch die Art, wie ein, ich glaube, wir Menschen, für die das dann auch im Bereich des Möglichen ist, die reden halt auch so darüber, klar. Mhm. So wie wir über Ingwer-Tee reden. Also von der Recherche her war es so, dass ich rausgefunden habe, dass Marco weggezogen ist irgendwann so in dieser Zeit, aus der Stadt, in der wir lebten, in eine andere Stadt, ebenfalls in Süddeutschland, und dann plötzlich der Kontakt abgebrochen ist. Also auf einmal ist Marco nicht mehr ins Telefon gegangen und er war einfach nicht mehr auffindbar.
So wie es zu dem Zeitpunkt war, wenn du es einfach weiterdenkst, den Gedanken, dann wäre es für mich schon ein Wunder, wenn er noch am Leben wäre. Weil, ey, irgendein minderwertiges Heroin, 20, 30 Jahre jeden Tag, das... Es ist ja schon, das sind körperliche Grenzen gesetzt. Und ich habe ihn ja letztes Mal gesehen, der war ja dünn am Schluss. Und er war schon schwach auf dem Bein. Also, so wie er ausgesehen hat, wenn er nicht völlig das Ruder rumgerissen hat und irgendwas Unmögliches und damit aufgehört hat, dann wäre es für mich ein Wunder, wenn er noch lebt.
Wie hast du dich dann weiter auf die Suche gemacht?
Ich wusste, dass er immer noch Junkie war, als er da hingezogen ist. So, denn da ist der Kontakt dann irgendwie abgebrochen zu unserem Freundeskreis. Was habe ich gemacht? Also über Recherche bin ich daran gegangen. Also ich habe telefoniert, ich habe bei der Gesellschaft angerufen, die soziale Wohnungen in der Stadt vergibt. Ich habe auch bei Drogenberatungen angerufen, klar, weil ich dachte, vielleicht hat er mal einen Zug versucht. Auch da waren es extrem nette Leute, die mir auch viel erzählt haben über die Szene, was für mich auch spannend war. Aber überall war am Ende das fiese Wörtchen Schweigepflicht zu hören. Also verständlicherweise auch, ne? Also sozusagen, wenn man sich in die andere Position irgendwie reinversetzt. Ich habe die Ämter eben angerufen und habe dann auch beim Einwohnermeldeamt zum Beispiel angerufen, telefonisch. Die meinten dann irgendwie, nee, telefonisch geht gar nicht. Wenn, dann schriftlich. Habe ich auch gemacht, aber da tat sich halt auch nichts. So, und dann war mir klar, ich muss vor Ort sein. Und dann bin ich in die Stadt gefahren, in der er also zuletzt wohnte. Und Dominik hatte mir erzählt, dass es da so einen Park gibt. Also einen Park, in dem Marco da seinen Stoff besorgt hat. Und es war da nicht sehr schwer herauszufinden, welcher Park das war. Und dann bin ich, das war sozusagen das allererste vor Ort, ich bin einfach in diesen Park gegangen. Ja, also ich war erstmal etwas irritiert. Es war alles super idyllisch, aber so ein paar Schritte weiter hat sich der Eindruck dann doch geändert. Also ich bin 50 Meter zur Seite gegangen, um den Haupteingang rum und dann quasi in so einen Seitenbereich des Parks, und da waren ein paar Mülltonnen und so ein kleiner abgeschirmter Bereich, und da waren dann gleich 15 Junkies, die offensichtlich dabei waren, also mit Löffelchen, mit Feuer, mit dem Heroin zu hantieren. Ich habe dann zwei angesprochen, beide so, ja, vielleicht Ende 20. Anfang 30, und die meinten sogar, dass sie vor 10 Jahren halt auch schon hier gewesen wären, aber sie kannten ihn jetzt nicht. Also weder den Namen noch die Beschreibung. Die meinten beide, dass man über sowas eigentlich nicht redet in der Szene. Und wenn man redet, auch was Namen betrifft, dann sind es oft nicht die richtigen Namen. Ja, also es war extrem schnell klar, dass diese Recherche schwierig wird. Das Milieu ist natürlich einfach ein schwieriges Milieu, ein hermetisches Milieu. Die haben natürlich keine Lust. Also wenn du da aufschlägst und du stellst dich als Freund oder Familie vor, haben sie schon mal keine Lust, mit dir zu reden, weil die natürlich alle irgendwie aus schwierigen Situationen kommen. Und wenn du dann noch sagst, dass du als Journalist auch noch mit Mikro gerne irgendwas machen würdest, dann gehen da nochmal die Scheuklappen erstmal runter. Was aber entstanden ist, also ich war da monatelang, die Recherche ging über Monate, und in dieser Zeit war ich so 2, 3, 4 Mal da so ungefähr, jeweils 2, 3 Tage. Und in der Zeit ist dann schon ein gutes Bild von dieser Szene entstanden. Und das Bild, das erstmal entstand, war halt, das ist ein extrem heterogene Szene ist. Also es gab diese Leute, die man so als Klischee im Kopf hat, die abgestürzt sind, ein bisschen fertigen Existenzen. Es gab aber auch wohlhabende Leute, die da im Anzug ankamen und sich dann einfach so einen Schuss gesetzt haben. Es gab eine Rentnerin, die da war, es gab Schüler. Also es war sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig gab es so eine Art harten Kern. Also so Leute, die man dann irgendwie in diesem Park gefunden hat, angetroffen hat, später dann am Bahnhof. Also die hat auch so einen Tagesablauf, irgendwie völlig klar war. Die treffen sich morgens im Park, der erste Schuss oder so, dann geht es an den Bahnhof. Dann macht jeder was für sich. Der eine geht Flaschen sammeln, der andere geht irgendwie zum Arzt oder so oder isst irgendwo was und dann treffen sie sich wieder. Also das war, glaube ich, auch wichtig, um so eine gewisse Stabilität da auch reinzukriegen in so ein Leben. Und so von der Stimmung fand ich es auch interessant, die waren sehr lustig. Also es gab extrem viel ironischen Humor sich selbst gegenüber, haben sich alle auf die Schippe genommen. Und gleichzeitig konnte dieses Lustige, wo ich dann auch mitgelacht habe teilweise, auf einmal kippen in eine extreme Aggression untereinander. Also wo einfach klar war, dass das Eis sehr dünn ist zu dem, ja, sagen wir mal Elend oder zu dem Loch irgendwie unter dem Boden, auf dem sie stehen. Ich habe viel mit den Leuten geredet, bin konkret nicht richtig weitergekommen. Aber was mir wichtig war, ich habe mich mit einem zum Beispiel angefreundet, der für mich so ein Tor in diese Welt war. Alex heißt der.
Wie oft setzt du dir dann so eine Spritz?
Boah, zwischen 6 und 10 Mal am Tag. Sowas. Also hauptsächlich Medikinet. Und dann aber auch H-Speed, Koks.
Bevor wir gesprochen haben, wann hast du das letzte Mal den Schuss gesetzt?
Bevor wir uns getroffen haben.
Also jetzt zum Beispiel, was fühlst du noch davon?
Ja, dass ich gut drauf bin, dass ich mich mit dir gut unterhalten kann.
Also hört sich nicht so an, als ob er gut drauf wäre, ne? Aber es ist, glaube ich, die Paradoxie, ne? Dass Leute dann total zu einer Art menschlicher Vogelscheuche werden, zumindest wirken sie so, und auf der anderen Seite wohl im Inneren irgendwie sowas wie so ein künstliches, chemisches Glück empfinden, ganz kurz, ganz seltsam, ich krieg das irgendwie nicht zusammen.
Ja, also war eine große Frage, die ich da mit mir rumgetragen habe. Also ich habe ja versucht, so ein bisschen in diesen Menschen zu sehen, wie Marco jetzt lebt. Also Vogelscheuche ist ein bisschen ein gefährliches Wort, glaube ich. Weiß, was du meinst damit. Vielleicht ist es in der Stimme, das Radio ist auch ein sehr intensives Medium, da wo man sehr nah dran ist an so einer Wahrheit, die man manchmal nicht verstecken kann, weil die in der Stimme rauskommt. So vom Äußeren sah der gar nicht so schlecht aus. Also der kam aus gutem Hause, dieser Alex zum Beispiel. Markenklamotten und irgendwie auch so einen bestimmten, wenn du ihn siehst, so einen bestimmten Charme hatte der auch. Aber wenn du ihn näher...
Er klang jetzt wirklich nur noch fertig. Also er klang ja total fertig gerade.
Mhm. Also wie gesagt, man muss sich die widersprüchlicher vorstellen, glaube ich, als diesen einen Eindruck.
Allein schon diese Schilderung, wie oft er sich da irgendwie was setzt. Also quasi ist der ganze Tag davon geprägt, ist, sich mit irgendwas zu versorgen. Diese totale Abhängigkeit dann kombiniert mit so einer gewissen Fertigkeit. Also ich kriege das auch nicht zusammen, dass die Leute das auch lange durchhalten, ne? Bei Marco war ja die Rede von Dominik, sagt, das hat er 20 plus Jahre gemacht irgendwie mit mittelmäßigem Zeugs. Ich weiß nicht, wie man das körperlich und psychisch überhaupt dann durchsteht.
Ja, wir können noch hören, was Alex noch über sich erzählt. Also wo es auch um Zeit geht, um so ein Leben mit dieser Drohung.
Das holt mich einfach weg. Das holt mich in eine andere Welt kurzfristig. Ich habe da meistens mein Kopfhörer an und mein Handy an und haue mir da irgendeinen Sound drauf und gebe mir das in 5 Minuten mehr Ruhe, ne? Schön.
5 Minuten, mehr ist es dann nicht?
Nee.
Also nee. Genau einen Song ungefähr.
Ja, sowas, ja.
Also es war ganz bizarr. Also da war einfach nichts in seinem Gesicht, irgendwie keine Euphorie irgendwie. Und gleichzeitig hat er dann auch schon angefangen, seine Sachen aufzuräumen, sozusagen innerhalb dieses Songs, dieser 5 Minuten.
Also er ist sozusagen auf dem höchsten Gipfel des Genusses. Dafür macht er das.
Es war total belanglos, also so eine strange Art belanglos. Es ist nichts mehr Besonderes, also wo wir sagen würden, da muss doch jetzt ein Feuerwerk zumindest sein, wie es vielleicht auch beim ersten Mal war, keine Ahnung. Um jetzt zurückzukommen zu meiner Suche, im Prinzip waren da jetzt ja fast 3 Monate vergangen, seit ich beschlossen hatte, Marcos Spuren zu folgen, und ich hatte halt nichts zu dem Zeitpunkt. Also die offiziellen Stellen wollten mir nichts sagen, durften mir auch nichts sagen. Die Leute vor Ort wollten nicht, kannten ihn nicht, offenbar, zumindest wurde mir das immer so gesagt, und ich war mir eigentlich immer sicherer, dass er nicht lebt, dass er vielleicht sogar schon vor 9 Jahren gestorben war oder so, also oder damals eben. irgendjemand in diesem Milieu, der hatte mir gesagt, wenn du wirklich wissen willst, ob er tot ist zum Beispiel, dann geh doch einfach auf einen Friedhof. Geh auf den Zentralfriedhof dieser Stadt und schau da mal nach. Also habe ich genau das gemacht und bin dahin gefahren, was ja auch so eine etwas makabere Unternehmung ist, also eben dann durch diese Alleen und auf diesen Wegen da rumzugehen und zu sehen, ob da vielleicht der Name eines Freundes eben da steht. Aber mir war auch relativ schnell klar, dass das aussichtslos ist. Also der Friedhof war viel zu groß. Und ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt einfach mal diese Friedhofsverwaltung rein und frag die.
Und da schreibt sich mit TZ? Oder?
Genau.
Okay. Da habe ich nicht.
Ist das jetzt einfach der Hauptfriedhof hier oder sind das alle Friedhöfe?
Alle. Nein.
Nee. Nicht. Okay.
Tut mir leid.
Also vielleicht hört man es meine Stimme auch an. Ich war sehr froh in diesem Moment. Also einfach irgendwie, da liegt er nicht. Und für mich war dann auf einmal klar, dass er doch lebt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt wieder rausgehe, als ich dann rausgegangen bin, jetzt kann er einfach so um die Ecke kommen und dann sehe ich ihn halt nach all den Jahren. Also es war ein total schönes Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. Da habe ich wieder in den Zug gesetzt, bin nach Hause gefahren. Und habe dann zu Hause in den Briefkasten geguckt und da einen Brief gefunden vom Einwohnermeldeamt der Stadt, wo er zuletzt gelebt hatte. Das war schon wieder mehrere Wochen her gewesen. Ich hatte so einen schriftlichen Antrag gestellt und hatte den ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen, weil da nichts kam. Dann habe ich diesen Brief aufgemacht und konnte erstmal nicht glauben, was ich da gesehen habe. Also 13 Euro Gebühr und da stand Markus' Adresse. Also es war klar, ich habe seine Adresse und ich kann ihn besuchen.
Da hast du dich wahrscheinlich zunächst mal total gefreut, dass da jemand lebt.
Ja, also kurz, ich habe natürlich auch vorher was gefunden. Also in dieser Drogenszene habe ich viel gelernt, einfach aus so, wie so ein Leben abläuft, das ich mir auch gar nicht vorstellen konnte. Als ich den Brief gefunden habe, da war ich natürlich super euphorisiert. Ich fand es ganz auch ein bisschen absurd, dass es auf so eine einfache Weise dann auf einmal dieser Zugang entsteht. Ich war sehr glücklich und gleichzeitig, als ich mich da tatsächlich auf den Weg gemacht habe zu dieser Adresse, da war ich auch extrem aufgeregt. Also ich war aufgeregt, erstmal, weil es jetzt passiert, also nach all dieser Zeit, weil all die Gefühle, die ich auch schon beschrieben habe, auch so ein bisschen Schuldgefühl, irgendwie eine extreme Neugier natürlich, eine Freude, das hat sich alles so vermischt. Und ich habe mir natürlich zum ersten Mal auch darüber nachgedacht, warum er eigentlich in diese andere Stadt gezogen ist. Das hatte ich so ein bisschen ausgeblendet. Also wie wird er jetzt eigentlich mich empfangen? Denn das kam dann so hochgepoppt, vielleicht will er ja gar nicht mehr mit uns was zu tun haben, kann ja auch sein. Also vielleicht war das eine bewusste Entscheidung, vielleicht hat er gar keinen Bock mit mir zu reden. Erstens als Freund und zweitens komme ich ja nochmal als Journalist an, also mit einem Mikro in der Hand. Konnte auch sein, dass er jetzt mit mir reden möchte, aber halt ohne Mikro. Dann stand ich vor diesem Haus, Klingelschild gesehen, da war sein Name drauf. Also irgendwie auch ein toller Moment in so einer Recherche und gleichzeitig hat mein Herz dann richtig so bam, bam, bam. Was mache ich jetzt? Es gab eine Klingel, aber keine Gegensprechanlage. Also ich habe geklingelt und dann ging sofort die Tür auf. Also ich konnte mich quasi nicht vorstellen. So. Also er wohnte im dritten Stock, es war irgendwie zu sehen von der Anordnung der Klingelschilder, aber ich konnte mich eben nicht sagen, ich bin's, kann ich kommen, kann ich reinkommen. Er hat später auch gesagt, dass er dann jemand anders erwartet hat eigentlich. Und dann bin ich eben diese drei Stockwerke rauf und oben stand er dann in der Tür. Mein Mikro habe ich erstmal in der Tasche gelassen, ich wollte ihn einfach komplett überrumpeln und ich spiele jetzt einfach mal die ersten Aufnahmen ab. Also jetzt bin ich hier und hab dich gefunden. Ja. Es gibt dich noch.
Ziemlich einfach, finde ich, wie du es gerade erzählt hast, über das Einwohnermeldeamt.
Das ist eigentlich ziemlich krass, oder, dass man jemanden finden kann über das Einwohnermeldeamt.
Ja, ich bin auch schockiert, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dich zu sehen. So.
Das klingt ja fast ein bisschen gemütlich.
Also es ist natürlich ein bisschen später schon. Das ist jetzt nicht in Tür und Angel aufgenommen. Es war auch erstmal total gemütlich. Also es war erstmal sehr herzlich. Also
hat er überhaupt verstanden, was du von ihm wolltest? Aber wahrscheinlich, du bist ihm mit einer gewissen Emotionalität und Riesenaufladung auf wochenlanger Suche begegnet, ja, mit so einem riesen Rucksack an Emotionen und er macht einfach eine Tür auf, weil er denkt, da kommt jemand anders.
Ja, ich glaube, ein bisschen war es auch diese Nummer, er ist halt einfach ein cooler Typ. Also geschwächt, aber er ist einfach ein cooler Typ, der sich das, glaube ich, der bittet einen dann einfach herzlich rein irgendwie. Und wir haben uns einfach erstmal extrem herzlich und gut unterhalten. Und er hat mir eigentlich erstmal relativ offen erzählt, wie es ihm ging, so. Also was er so erlebt hat. Was auch klar war, dass er immer noch auf Heroin war. Also das war sofort klar, als die Tür aufging, da hatte er halt diese stecknadeldünnen Pupillen. Und Ja, dann hat er halt so angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Dass er wirklich weggezogen war, auch um von uns wegzukommen, von dieser Clique, also aus dem Umfeld rauszukommen, dass er wirklich versucht hatte, die Sucht auch zu überwinden, aber es hat halt einfach nicht geklappt.
Also er wollte eigentlich dem Heroin entkommen.
Genau. Ja, er hat dann einfach erzählt, wie es war. Also so, dass er, keine Ahnung, manchmal eine Wohnung hatte, dann viel gezockt hat, Computer gespielt hat, manchmal keine Wohnung hatte, dann eben auf der Straße war, dass er in Entzugskliniken war, also erstmal immer so Stationen von Hoffnung, dann von Hoffnungslosigkeit, irgendwann von Gleichgültigkeit. Also der Parcours, den hat er mir erzählt und er hat mir auch Sachen über sich erzählt, die ich nicht kannte. Also so in der Kindheit, als Jugendfreunde, manchmal hat man ja auch so ein gewisse Dinge sind hinter so einer verschlossenen Tür. Und also ich habe da erst erfahren, wie zerrüttet zum Beispiel die Ehe seiner Eltern war, wie psychisch labil die auch waren, so jeder auf seine Weise, wo Alkohol auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe auch nochmal den Unterschied gemerkt, also den Unterschied zwischen ihm und mir. Also gesehen, ja, meine Eltern, die waren mir peinlich, aber die haben mich immer gefördert. Ja, also meine Erziehung war eine Erziehung ohne Schläge, ohne alkoholgetriebene Wut, mit viel Vertrauen. Und klar, also was macht es dann auch einfacher, irgendwann Stopp zu sagen, wenn du an bestimmte Grenzen, jetzt zum Beispiel mit Drogen, an bestimmte Punkte in deinem Leben kommst. Und so in unserem Gespräch gab es also diese erste Phase, wo das sehr offen und gut war, sehr herzlich, wo wir uns einfach nur gefreut haben und dann geriet es so ins Stocken irgendwie, also diese Begegnung. Und dann haben wir so angefangen rumzueiern und ich glaube, das war so eine Art Realitätsschock auf beiden Seiten. Also wir haben dann so angefangen, uns jeweils mit den Augen des anderen zu sehen. Und ich habe dann auf einmal gesehen, wie unzufrieden er eben mit sich selbst war und ich kam mir selbst total komisch vor und habe dann selber angefangen, mein Leben runterzuspielen, also so alles, was bei mir gut gegangen war, irgendwie so klein zu machen und er hat angefangen, halt seins so ein bisschen größer oder besser irgendwie darzustellen und das hat halt dazu geführt, dass so eine Art von Scham, also so das Gegenteil von dem, was wir immer hatten als Jugendfreunde irgendwie, so ein sich schämen voreinander, also da so reinkam, also was ein total blödes Gefühl war, das auf einmal so zwischen uns stand. Also unsere Lebenswege standen einfach total zwischen uns. Und wir waren dann beide extrem froh, als wir so eine Idee hatten, nämlich Dominik in Ungarn anzurufen und so den Dritten im Bund dazu zu schalten.
0036 20 366.
366. Das passt?
Mhm.
Okay. Hey, Dom, alles klar? Ja, weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin?
Hey, alles gut bei euch?
Ja, also hier muss ich jetzt kurz unterbrechen, weil Dominik natürlich jetzt den echten Namen ausruft, irgendwie voller Begeisterung. Er weiß einfach sofort an der Stimme, wer, bei wem ich da bin.
Hey, Trevor, Alter, geht's noch? Hast du mich gleich erkannt, oder was?
Hey, was
geht denn ab? Das ist ja der Hammer, oder? Das hast du mir gleich mal Stimme erkannt. Wegen einem dummen Satz hast du mich gleich gewusst, wer ich bin, oder was?
Ah ja, doch. Das freut mich echt so, weil ich wusste ja zwischenzeitlich dann nicht mehr, ob du noch am Leben bist schon, gell?
Ja, klar, natürlich. Die Frage muss man sich dann schon stellen, mal so.
Trocken auf den Punkt gebracht, ja.
Und ihr habt dann noch ein bisschen weiter gequatscht.
Also wir haben eine halbe Stunde super geredet. Also es war richtig schön. Also es war einfach wie früher, glaube ich. Aber wir waren uns extrem nah, haben einfach so ein bisschen ausgetauscht, auch mit dem Humor von früher. Das war sehr schön und dann ging es halt irgendwann an den Abschied. Und dann wiederum war es sehr strange, weil sozusagen während des Telefonats waren wir uns total nah und dann war dieser ganze Untergrund irgendwie oder alles, was dazwischen uns stand, war so ausgeblendet. Und dann stellt man sich, das kennt ja jeder aus solchen, aus ähnlichen Situationen, dass man sich sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann, wenn diese Frage so als sie in den Raum trat, war es halt wieder schwierig innerlich. Wir fühlten uns ja da quasi, als wären wir wieder Freunde und jetzt kommt die große Frage, was jetzt? Also was danach?
Warte mal, wie ist denn das mit, hast du E-Mail oder
Haustelefon? Patrick hat mir da E-Mail-Adresse gegeben, alles so, weißt du, und ich melde mich dann.
Hey,
freut mich saumäßig, dass ich was gehört habe von dir, dass der Patrick hier einfach vorbeikommt.
Hey, mich auch. Und wir hören auf jeden Fall noch mehr voneinander und ja. Hey, ist so gut, willkommen, schon mal runter, machst hier ein bisschen Urlaub, Panak.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also so viele Floskeln, irgendwie gleichzeitig so viel Herzlichkeit. Und irgendwie war uns halt auch allen klar, kann sein, dass wir uns sehen, kann auch sein, dass wir uns nicht mehr sehen. Einfach weil wir pragmatisch an verschiedenen Orten leben, weil wir existenziell an verschiedenen Orten sind, weil irgendwie doch diese implizite Scham irgendwie da war und weil natürlich dieser Elefant im Raum da war.
Der Elefant im Raum, das liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge.
Die Heroinsucht.
Ja.
und auch keinem so richtig klar ist, was das jetzt heißt für die Zukunft irgendwie.
Hattest du dir vorher vorgenommen, was du auf jeden Fall irgendwie noch ihm sagen, mitgeben, ihm raten oder ihn sogar einpacken? Also was du mit ihm machen willst, wenn du ihn dann tatsächlich triffst?
Nee, überhaupt nicht. Also einfach nur finden, sehen, irgendwie sich spüren, was ist. Diese Ratschläge, es ist so ein großes Thema auch in diesem Freundeskreis gewesen, dass man sich eigentlich solche Ratschläge nicht gibt. Das ist vielleicht auch die Ursünde sozusagen, dieser Art Freund zu sein, wenn man so ganz groß auf Freiheit und sich selbst sein setzt. Aber es wäre auch ehrlich gesagt völlig undenkbar gewesen, dass ich in so einer Situation sage, hör mal zu, also natürlich sagt man durch die Blume, pass auf dich auf irgendwie, du bist mir wichtig. Aber so einen direkten Ratschlag zu geben wie, sag mal, hast du übrigens noch nicht daran gedacht, mal aufzuhören mit dem Heroin, das ist ja Quatsch. Also das ist ja, das ist eine Form von Arroganz drin, die irgendwie unangemessen ist.
Mir kommt jetzt ein Bild zurück. Anfangs hast du beschrieben, wie du die Klotür aufgerissen hast. Da wart ihr noch jung, habt Party gefeiert und dann siehst du ihn dort auf dem Klo sitzen. Dein Freund, dein Jugendfreund auf Heroin. Und du hast dich aber an dem Abend dann auch nicht weiter um ihn gekümmert oder zumindest nicht thematisiert. Und dann hast du auch ausgeführt, dass du auf die Suche aufgebrochen bist, eben auch mit dem Gefühl von Schuld oder zumindest mit der Frage, ob da vielleicht eine Schuld irgendwie abzuarbeiten ist. Was ist denn da zurückgeblieben?
Es ist so, wie soll ich das sagen? Also es sind eher Sachen hochgekommen. Also erstmal, um das Schlussbild einmal zu geben. Also das Schlussbild ist, als ich rausgegangen bin, dass er mich nochmal so, dass wir uns immer nochmal in den Arm genommen haben und er hat mich halt nochmal so angegrinst und dieses Zwinkern nochmal gehabt, was mir nochmal so ein extremes Gefühl von Vertrautheit mitgegeben hat. Also dieses, dass ein Mensch in so einer Situation irgendwie noch so, der auf eine gewisse Art war der eben doch noch sehr bei sich. Also wir kamen nochmal an diesen Punkt, wo eine Nähe da war. Als ich dann zurückgefahren bin, habe ich mir diese großen Fragen halt dann doch nochmal gestellt. Vor allem diese Frage nach dieser Startlinie, an der wir alle mal standen. Also dieses, dass man als Jugendfreunde immer dieses Gefühl hat, man ist so wirklich in einer gemeinsamen Position, man steht da und gemeinsam geht man in dieses Leben. Und irgendwie 20 Jahre später stellt so fest, es ist überhaupt nicht so gelaufen. Also einer hat einen ganz anderen Weg genommen. Und damit kam auch wieder Schuld. Aber Schuld ist so ein großes Wort. Schuld ist Quatsch, glaube ich, in dem Zusammenhang. Also, oder Schuld ist zu stark oder zu einfach. Das ist ein Hammer auf diese ganze komplizierte Situation drauf, die wir auch alle kennen in Bezug auf Freundschaft. Also ich glaube, dass Jugendfreunde sich verlieren, kennen wieder auch alle. Und gleichzeitig, was ich auch mit diesem Augenzwinkern gerade nochmal, wo ich andocken wollte, ist, dass es auch völlig klar war, dass man diesen Menschen nicht in eine Opferrolle drängen kann. Also das ist jemand, der steht, also auch in der größten Schwierigkeit am Abgrund, steht er auch zu sich selbst auf eine gewisse Art. Dieser spezielle Mensch, also ich rede jetzt nicht über alle Heroinsüchtigen oder so, das heißt, ich kann innerlich auch nicht in mir diese Tür aufmachen, dass ich ihn jetzt nur noch als Opfer sehe. Es ist jemand, der auch seinen Weg weitergehen wird und der so eine bestimmte Haltung zu sich selbst, das, was ich dieses Augenzwinkernde nenne, immer bewahren wird.
Ich bin sorry, aber ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Bleibt ihr in Kontakt?
Ich habe mich entschieden, dass das eine andere Geschichte ist. Also ich finde, das müssen die Leute sich vorstellen, auch die jetzt vielleicht zuhören, wie so eine Geschichte weitergehen könnte. Für mich ist es ein anderer Teil dieser Geschichte, die zwischen mir und meinen Freunden stattfindet.
Gut, das müssen wir wohl so akzeptieren. Ja. Vielen Dank, lieber Patrick. Patrick Batarilo war hier mit der langen Geschichte bei Plus Eins. Und das hier gilt auch für dich, Ravi. Wir sind auch immer gerne auf der Suche nach neuen langen Geschichten. Schreib uns doch mal eine Mail, plus1@deutschlandradio.de. So, und jetzt sind wir wieder zu dritt hier, Ravi. Gesa Ufer ist jetzt bei uns mit ihrer kleinen Serie All Inclusive. Herzlich willkommen, Gesa.
Freut mich auch. Hallo.
Du erzählst in All Inclusive, wie sich die viel gepriesene Inklusion tatsächlich anlässt für jemanden wie dich und deine Familie. Da musst du uns, glaube ich, nochmal auf den Stand der Dinge setzen. Du hast einen 15 Jahre alten Sohn mit geistiger Behinderung und so langsam geht es um die Frage für dich, für euch, für alle, wie geht das später beruflich mal bei ihm weiter?
Ganz genau, das ist die Ausgangslage. Also unser Niklas heißt er, hat einen seltenen Gendefekt, das sogenannte Cri-du-Chat-Syndrom. Also er hat mit 2 Jahren laufen gelernt. Er war mit 6 Jahren trocken, wie man immer so schön sagt. Heute mit 15 Jahren kann er schwimmen immerhin, er kann Fahrrad fahren, er kann sich selbst anziehen. Aber mit dem Haare waschen zum Beispiel klappt es noch nicht so richtig. Sein Zahlenverständnis, würde ich sagen, reicht so bis 5 ungefähr. Über die Straße kommt er nicht alleine. Er wird nie selbstständig leben können. Und ja, mit anderen Worten, er hat eine ziemlich gravierende geistige Behinderung. Und er hat aber eben auch einen Traum, ein Berufsziel, nämlich Rockstar werden.
Das haben wir schon in der letzten Ausgabe hören können. Genau. Er möchte unbedingt, also sein Idol ist Farin Urlaub.
Richtig.
Von den Ärzten.
Genau.
Die Sonne scheint auch.
Und ich treffe nun jede Woche Menschen, die eben trotz Behinderung ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben, und zwar oft eben mitten in der Gesellschaft auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ich suche also Mutmachgeschichten, nicht zuletzt, um mir selbst und unserer Familie Mut zu machen.
Und wen hast du in dieser Woche kennengelernt?
Da war ich an einem ganz zauberhaften Ort, einem kleinen Café, nämlich in Berlin-Mitte. Das hat mein Mann zufällig gefunden und da kann man den wahrscheinlich inklusivsten Kaffee der Stadt trinken. Das ist das Janu Api Veggie Café am Elisabeth-Kirch-Platz.
Und warum der inklusivste Kaffee?
Es wird von einem taubstummen Ehepaar geführt. Das ist völlig irre. Du kommst da rein und wunderst dich vielleicht so ein bisschen, ist ja gar keine Musik, das ist ja hier so still. Und dann willst du einen Kaffee bestellen und bekommst aber von dem super sympathischen Wirt, von dem Inhaber Jan Metze, einen Hinweis, dass du deine Bestellung gebärden sollst, mit Hilfe einer Gebärdenanleitung. Espresso zum Beispiel, das ist so ein Zeichen vom Körper weg in die Achsel, so wie mit Wumms. Mhm. Und wenn du einen Cappuccino willst, dann rührst du so ein bisschen in der Tasse rum. Das ist erstmal ungewöhnlich, das ist auch erstmal eine kleine Überwindung, aber es funktioniert wunderbar.
Espresso ist tatsächlich so in die Brust reinschlagen. Okay, muss ich mir, das ist eigentlich das, was ich bestelle.
Kurz vorm Herzinfarkt.
Und darüber hinaus habt ihr euch auch unterhalten können?
Ja, das hat allerdings nur funktioniert, weil ich angemeldet war. Und für solche Termine kommt Gabi Korb dazu. Das ist die Kommunikationsassistentin, Gebärdendolmetscherin, die übrigens selbst Tochter gehörloser Eltern ist. Und das hat sie mir erzählt, war auch nicht immer ganz einfach. Denn in ihrer Jugend war Gebärdensprache längst nicht so verbreitet. Und diese Tochter war also immer das Scharnier ihrer Eltern zur Außenwelt. Oft eine ganz schöne Überforderung.
Und wenn man dann mit 14 zum Elternabend des kleinen Bruders gehen muss, ist das schon ganz schön ätzend gewesen. Ja? Und obwohl natürlich Kinder immer lieb und loyal sein wollen zu den Eltern, schaffte das trotzdem eine ziemliche Belastungsebene. Ne?
Ja, und ohne die Gabi Korb, das hat mir der Inhaber Jan Metzel gebärdet, hätte es dieses einmalige Café so auch wahrscheinlich gar nicht geben können. Dieser ganze Behördenkram, die Mietverhandlungen, all das, was da im Vorfeld war. Aber auch im Alltag ist Gabi Korb eine riesengroße Hilfe.
Während des Ablaufes hier, das Café war eröffnet, es lief, kam mal schon mal jemand rein und hat mir meine Kasse geklaut, also das kleine Sparschwein, was hier stand. Einfach weggeklaut, ja, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Also ich musste zur Polizei schnell. Wie mache ich der Polizei das verständlich? Das ist eine Barriere, ja. Denn ich habe ja nicht immer ständig einen Dolmetscher an meiner Seite.
Ja, also man hört da im Hintergrund den Jan Metze und der und seine Frau, die haben sich wirklich durchgeboxt. Also dieses Café gibt es inzwischen seit 5 Jahren und das ist natürlich einerseits Treffpunkt für Gehörlose, inzwischen übrigens aus der ganzen Welt. Das zeigen die vielen Fotos und Grüße an den Wänden. Aber es versteht sich eben auch als Brücke zwischen Menschen mit und ohne Gehör. Und was ich in dem Zusammenhang so unfassbar fand, war die Geschichte von dem Jan. Der ist nämlich gekommen aus der Slowakei als Flüchtling nach Deutschland. Er saß zunächst in so einem Auffanglager in Süddeutschland, konnte ja weder Deutsch noch überhaupt sprechen. Er hat also einen Deutsch als Fremdsprache Gebärdenkurs gemacht und da hat er seine Frau Apama kennengelernt. Sie ist taubstumme Iranerin, die wahnsinnig leckere Nocken mit Schafskäse machen kann. Das ist so eine typisch persische Spezialität, die man hier natürlich auch probieren kann. Naja, und die haben dann also eine wahre Job-Odyssee hingelegt in Deutschland nach ganz vielen Beschäftigungsverhältnissen, die alles andere als befriedigend waren, haben sich Jan und seine Frau dann ihren lang gehegten Traum erfüllt und sie sind eben inzwischen ihre eigenen Chefs und haben diesen kleinen Ort geschaffen, an dem die Idee einer inklusiven Welt wirklich oder einer inklusiven Gesellschaft Wirklichkeit geworden ist.
Das klingt nach einer sehr ermutigenden Erfolgsgeschichte, aber die Frage ist ja bei dieser Serie durchgängig, was für Schlüsse bringst du für dich und Niklas mit nach Hause?
Ich muss sagen, ich bin erstmal ganz sentimental geworden, als ich wieder jemanden habe gebärden sehen. Denn wir haben mit Niklas auch gebärdet, als er klein war und noch nicht sprechen konnte. Und als auch nicht klar war, ob er jemals das Sprechen lernen würde. Es gibt nämlich so eine Gebärdensprache, die ist speziell für Kinder mit Down-Syndrom entwickelt worden. GUK heißt die, also gebärdenunterstützte Kommunikation. Das ist ganz toll. Das sind so 100 ganz einfache Handzeichen für Essen, Trinken, für verschiedene Tiere, für Eis essen. Also alles, was kleine Kinder eben so interessiert, ob jetzt mit oder ohne Behinderung. Und das war auch für unseren Sohn so ein Erfolgserlebnis, sich mal endlich mitteilen zu können, als das mit der Sprache einfach noch gar nicht klappte. Und ja, was die Inklusion betrifft, Jan Metze, der, fand ich interessant, ist schon als kleines Kind im Grunde exkludiert worden. Der kam nämlich auf ein Internat für Gehörlose, wurde also separiert von den anderen Kindern. Das klingt vielleicht komisch, aber er sagt, genau das habe ihm ganz viel Speck auf die Seele gepackt und ganz viel Rüstzeug mit auf den Weg gegeben für das andere Leben da draußen.
Was aus meiner Sicht jetzt und meiner Erfahrung ist, als Kind in dieser Gruppe oder als Jugendliche auf Augenhöhe, das hat mich ja auch gestärkt. Und mit dieser Stärke, mit dieser Kraft bin ich dann raus in die Welt, auch in die hörende Welt und so, und konnte dann mit dieser Stärke auf dieser Grundlage dann mit den hörenden Menschen auch kommunizieren, ohne Angst. Weil ich hatte, ja, ich hatte diesen Mut und dachte mir, man kann es ja auch mal aufschreiben. Und es lief alles mit Mimik, mit Gestik. Und mit Menschen, die dann sich da auch dran gewöhnten.
Ja, und inzwischen kommen wirklich auch immer mehr Hörende, die dann jetzt schon so die kleinen Grundlagen der Gebärdensprache beherrschen, Danke sagen können, Sachen bestellen können. Und Jan Metzger und seine Frau, die haben wirklich was geschafft gegen alle Widerstände. Und insofern ist ihre Geschichte auch eine, die mir mal wieder gezeigt hat, es lohnt sich auch, ungewöhnliche Wege zu gehen. Eine typische Mutmachgeschichte. Nun ist natürlich eine geistige Behinderung, wie im Falle meines Sohnes, vielleicht nochmal was ganz anderes, vielleicht aber auch nicht. Und genau das will ich mal bis zur nächsten Woche herausfinden. Da treffe ich nämlich mal eine junge Frau mit geistiger Behinderung, die es in den ersten Arbeitsmarkt geschafft hat.
Und darauf sind wir sehr gespannt. Hier zu hören dann mal plus eins. Und wenn Sie, werte Hörerschaft, mal Lust haben, Ihren Kaffee per Gebärde zu bestellen, Espresso in den Brustkorb schlagen und Cappuccino einmal rumrühren, die fiktive Tasse quasi in der Hand. Und auch noch leckeres iranisches Gebäck zu essen. Das Janu-Api-Café finden Sie in der Elisabeth-Kirchstraße 1 in Berlin-Mitte. Ja, und diese Stadt ist ja, wenn Sie von weiterkommen, auch so eine Reise wert. Und Gesa, wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ravi Kamalka ist immer noch zu Gast, Regisseur, Produzent, Autor, sehr aktiv in Kenia, haben wir schon gehört. Aber Ravi, neulich schrieben wir uns mal und da hieß es auf einmal, du, ich melde mich, wenn ich zurück bin aus Kabul. Da dachte ich, ja, dieses Kenia ist ja, und dann, Moment mal, Kabul ist gar nicht Kenia, du warst in Afghanistan. Du hast aktuell auch ein Projekt in Afghanistan, worum geht's denn da?
Weil wir in Kenia eben diese High-End-TV-Serie aus dem Boden gestampft haben und die offensichtlich ganz gut geworden ist, haben uns Leute von der UN angefragt, ob wir nicht Ähnliches auch in Kabul machen könnten. Natürlich mit einem anderen Schwerpunkt. Da geht es um eine Cop-Serie, die erzieherischen Charakter haben soll, weil das Verhältnis zwischen Polizisten und Bürgern in Afghanistan und in Kabul nicht so besonders ist.
Und du hast dann aber auch eine Recherche bei der Polizei gemacht. Das heißt, du hast dich auch mit afghanischen Polizisten getroffen.
Genau.
Was hast du über die erfahren, über deren Leben, Arbeit, Motivation, Krisen?
Etwas, was ich überhaupt nicht wusste und noch nie gehört habe, alle dort sind 24/7 rund um die Uhr, also auf der Station und schlafen sozusagen neben ihrer Waffe, haben alle 10 Tage, 14 Tage frei. Aber ob sie dann nach Hause gehen, ist auch nochmal so eine Frage. Ich wurde ja eingeladen eben auch vom Kommandeur eben dieses Polizeidistrikts 10, das ist der größte Polizeidistrikt in Kabul. Und der hatte so ein ziemlich großes Büro mit Couchen an der Wand und Tischchen mit Nüssen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, und abends wirst du dann in einer gepanzerten Limousine nach Hause gefahren. Dann hat er gesagt, Moment, komm mal mit, steht auf. Und dann merke ich auf einmal, in der Wand ist eine Tür, eine kleine, mach die auf. Und dahinter ein 2x2 Meter großer Raum mit einer Matratze auf dem Boden. Der schläft dort direkt am Büro und ist rund um die Uhr einsatzfähig. Das ist irgendwie Polizeileben in Kabul, ist heftig.
Und hast du das Gefühl gehabt, das sind Leute, die diesen Job aus Überzeugung machen oder die da so gestrandet sind? Ich nehme an, das ist jetzt kein Job, wo man wahnsinnig viel Geld verdient und ein großes Risiko trägt man auch.
Ja, es ist bekannt, dass die Polizei anscheinend nicht besonders gut bezahlt wird, weshalb auch nie ganz klar ist, auf wessen Seite die wirklich stehen. Das hat auch der Kommandeur beklagt und ich hatte aber das Gefühl, der war jung, Anfang 30 und der wirkte auf mich sehr idealistisch. Aber nochmals, also um mir ein vollumfängliches Bild dann leisten zu können, muss ich nochmal hin. Es scheint so zu sein, als ob ich im März jetzt da wieder hinfliege und dann aber auch in so eine tiefen Recherche gehe und mit den Leuten lange, lange Gespräche führe.
Und man muss sich ja auch überlegen, du hast es gerade angesprochen, die Polizei in Afghanistan ist ja jetzt auch ein Land, wo man eher auch was von Polizeiwillkür, von Korruption, Gewalt, Missachtung der Menschenrechte hört. Und du begibst dich ja dann vielleicht auch in die Position, dass du eine Institution stärkst, wo man sich stark die Frage stellen soll, kann man das verantworten? Ne? Wie siehst du das?
Ja, genau. Die Frage ist doch auch, wo ist die Grenze zwischen einem Narrativ und Propaganda, ne? Oder einer gut erzählten Geschichte und Propaganda.
Genau, ja.
Und ich glaube, das müssen wir noch ausloten und das muss die nächste Phase irgendwie auch bringen. Also so, wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, dass wir eben nicht Propaganda machen, sondern eine ehrliche Geschichte erzählen. Aber ich glaube, wir haben so einen dramaturgischen Kniff gefunden. Das ist ein Subgenre von Cop-Serien, nämlich die Ermittlung nach innen. Also wenn du dort Polizisten erzählst, die nach innen ermitteln, also auch irgendwie Verfehlungen innerhalb der Polizei nachgehen, das ist dann schon mal, dann kriegst du einen ganz anderen Bezug. Aber wir wissen auch aus Untersuchungen, ist gerade junge Polizisten zwischen 20 und 30 haben eigentlich einen ziemlich hohen Moralkodex. Die wollen gerne was verändern und denen ist auch bewusst, dass die Altvorderen eben tatsächlich auch Probleme haben mit Korruption, eben auch aufgrund von schlechter Bezahlung. Man darf es nicht vergessen, die müssen Familien ernähren und ich will das nicht rechtfertigen, aber es gibt immer auch irgendwie Gründe. Ne? Und den Kampf junger Polizisten zu erzählen, um Sachen zu verbessern, ich glaube, das könnte spannend sein.
Du sagst das so leicht, ich glaube, das könnte spannend sein und trotzdem muss man ja festhalten, du sprichst hier jetzt gerade sozusagen für ein Medienprodukt, einen Film, eine Serie, die Menschen in Afghanistan ansprechen soll. Du selber kommst aus Deutschland, hast indische Wurzeln, das würde jetzt aber jetzt erstmal auf den ersten Blick auch keiner wissen oder so, aber gleichzeitig arbeitest du in Kenia und wie schafft man es denn, Menschen so nahe zu kommen mit wirklichen authentischen Charakteren, Geschichten, Plots? Ist das so, gibt es da eine Weltformel, die man einfach anwendet oder musst du dich da immer sehr intensiv reinfrickeln in diese jeweilige Erzählweise und Adaption? Ja.
Ich glaube, beides stimmt. Ne? Es gibt was Universales. Im Grunde genommen gibt, also Shakespeare ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Shakespeare wird weltweit aufgeführt, weil der von Themen erzählt, die urmenschlich sind. Also es gibt, glaube ich, irgendwie sowas wie einen Common Sense, eine große Schnittmenge zwischen Menschen, egal wo sie herkommen. Auf der anderen Seite musst du durch eine sehr, sehr tiefe Recherche musst du natürlich auch die Feinheiten einer Kultur, einer Zeichensprache, einer Sprache verstehen, damit du es irgendwie aber auch richtig rüberbringst. Also um nochmal auf Shakespeare zurückzukommen, Romeo und Julia wird in Deutschland sehr wahrscheinlich ganz anders dargelegt als in Kabul zum Beispiel. Wenn die eine Romeo und Julia Aufführung haben, wird zumindest schon mal nicht geküsst. Das ist mal ganz klar, das geht in dem Kulturkontext nicht. Und dann gibt es ganz viele andere Sachen, die eben da auch nicht gehen und die woanders wiederum doch gehen und so. Also es ist sehr komplex.
Und damit musst du dich intensiv auseinandersetzen?
Sehr intensiv in der tiefen Recherche und danach wissen wir bestimmt mehr.
Da fahren wir dann hoffentlich auch was von. Schön, dass du da bist. Ravi, jetzt können wir es ja auflösen. Ganz am Ende, wir können es ja auflösen. Du bist hier wegen der Berlinale, selbstverständlich. Die hast du hier intensiv besucht und du hast mir schon gestanden, du hast die Berlinale rauf und runter besucht und hast keinen einzigen Film gesehen.
Ja, es gibt ja hier den European Film Market und der Begriff Market sagt es schon, da treffen sich Leute vom Fach, aus dem Business, aus der Industrie, die sich gegenseitig einfach Stoffe verkaufen wollen. Und da bist du zum Teil in achtstündigen Gesprächen und versuchst irgendwie Zahlen und Verträge und sonst und überhaupt aber auch Geschichten irgendwie gerade zu kriegen, nachzufragen und also dieses Mal nicht. Letztes Jahr, vorletztes Jahr viel geguckt, aber da war ich auch noch nicht so tief drin. Das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass wir jetzt ganz gut auf dem Weg sind. Jetzt
also wenn du nächstes Jahr wieder nach Berlin kommst und auf die Berlinale und da stundenlang nur über Money und Inhalte redest, dann kannst du mir abends dein Bänder leihen, wenn du dann tot im Hotel umfällst. Dann kann ich wenigstens mal einen Film gucken. Und jetzt gehst du gleich wieder in den Flieger nach Nairobi. Wann merkst du immer, dass du Deutschland verlassen hast und in Kenia angekommen bist?
In dem Moment, wo die Flugzeugtür aufgeht, wo du dann oben auf der Treppe stehst und dir dieser Duft entgegenkommt. Normalerweise riecht es ja eigentlich ne, Flughafen- und Kerosingeruch. Das ist ja normal, aber in Kenia, in Nairobi, da duftet es so. Das weht da irgendwie so über so ein Feld, über die Steppe rüber und es ist meistens warm, ein bisschen feucht. Das ist der Moment, wo ich denke, ah, ist doch anders.
Komm bald wieder und lass uns gerne schreiben.
Tausend Dank, ja genau. Tschüss.
Und schreiben Sie uns bitte auch. Wir freuen uns nämlich über Post +1@deutschlandradio.de und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns als Podcast abonnieren. Ciao, Ravi.
Tschüss.